Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4 zur vierten Sendung von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit. Gleich zu Beginn der heutigen Sendung informieren wir euch über die am 3. und 4. Juli stattfindenden Eine Welttage in Augsburg. Und in einem Schwerpunkt geht es dann um 30 Jahre Städtepartnerschaft München-Harare, die am 19. Juni im Eine Welthaus gefeiert wurde. Und dort haben wir mit Personen, die die Städtepartnerschaft von Anfang an begleitet haben, gesprochen.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Am 3. und 4. Juli finden wie jedes Jahr die Bayerischen Eine-Welt-Tage in Augsburg statt, organisiert vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Wir haben Alexander Fonari vom Netzwerk gefragt, was die Veranstaltung ausmacht.
Überall in Bayern engagieren sich Tausende von Menschen zu globalen Fragestellungen, ob sie das in einem Weltladen machen oder in einer Partnerschaftsgruppe. Sie setzen sich vor Ort für globale Gerechtigkeit ein, zum Beispiel in ihrer Kommune oder in Fairtrade-Town-Prozessen. Und all diese Menschen kommen einmal im Jahr in Augsburg zusammen, treffen sich, tauschen sich aus, stellen ihre Produkte und Aktivitäten vor, stehen für Diskussionen, Infoshops, Workshops bereit, lassen sich inspirieren von anderen Menschen zu Eine-Welt-Themen und gleichzeitig haben wir viel Politik zu Gast und führen viele Gespräche mit Politikerinnen aller Fraktionen und tauschen sich eben zu diesen Eine-Welt-Themen aus.
Wären wir doch gleich mal ein bisschen konkreter, wer kommt denn da alles? Mach doch ein paar Beispiele, Händler, Aussteller, NGOs, Politikerinnen und Politiker, wer ist da?
Also wir haben einmal den großen Bereich der Fairhandelsmesse, das sind Aussteller aus dem Bereich fairer Handel. Das sind also Importeure, die Produkte aus dem globalen Süden importieren, hier in Bayern in über 200 Weltläden verkaufen. Das sind ca. 35 Aussteller, alleine im Bereich Fairhandelsmesse. Dazu kommen nochmal über 60 Aussteller im sogenannten Bildungs- und Infobereich. Die präsentieren ihre Aktivitäten, ihre Projekte, das geht von Miserio, Brot für die Welt, und so weiter, die kirchlichen, nichtkirchlichen Eine-Welt-Akteure, die ihre Aktivitäten und Bildungsprogramme vorstellen. Von der Politik werden wir gut besucht, und zwar einerseits ist das unser bayerischer Eine-Welt-Minister, das ist der Staatsminister in der bayerischen Staatskanzlei, Erik Beiswenger, dazu von der Bundesebene, aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung kommt die parlamentarische Staatssekretärin, die Dr. Bärbel Kofler, die seit vielen Jahren auch hier zu Gast ist. Augsburgs Oberbürgermeister Florian Freund ist dieses Jahr mit dabei und aus dem Bayerischen Landtag sind zum Beispiel die entwicklungspolitischen Sprecherinnen der Fraktionen im Bayerischen Landtag von SPD, CSU, Grünen und Freien Wähler anwesend und noch Bundestagsabgeordnete wie die Heike Heubach oder auch weitere Landtagsabgeordnete wie die Carolina Trautner.
Es gibt ja dann auch im Rahmen dieser zwei Tage, es ist ja an zwei Tagen, immer auch wieder Bildungsangebote, Mitmachangebote, Veranstaltungen. Was sind denn da die Highlights dieses Mal?
Ja, wir haben vor allem neben praktischen Aktivitäten, man kann sich auf ein faires Smoothie-Bike setzen und sich selbst einen fair gehandelten Smoothie zubereiten. Aber wir haben vor allem diese Infoshops, da geht es um größere Themen, ob das nun faire KI ist, ob das das Lieferkettengesetz ist oder einfach auch Informationen zu fair gehandelten Produkten. Die SDGs, die Weltnachhaltigkeitsziele stehen an, aber auch ein Vernetzungstreffen zu fairem Engagement an Hochschulen in Bayern oder eben eine Weltpartnerschaft, ein globales Lernen, das sind so die Themen, die wir haben. Gleichzeitig auch ganz praktisch, wir verbinden das mit einer Kleidertauschparty am Samstag von 11 bis 14 Uhr. Das heißt, auch hier in dem Bereich sind wir der Meinung, die fairste Kleidung ist die, die man auch nochmal verwenden kann. Und insofern laden wir auch dazu ein, möglichst selbst etwas mitzubringen und sich ein neues, schönes Stück gleich mitzunehmen an dem Tag.
Jetzt habe ich den fairen Handel bis jetzt noch nicht irgendwie in irgendeiner Weise mit KI zusammengebracht. Kannst du da sagen, was es damit auf sich hat?
Ja, hier geht es natürlich vor allem um die Rahmenbedingungen von KI. Wie kommt es zustande? Wie wird das auf den Weg gebracht? Vor allem die Daten, die gesammelt werden. Was ist zu beachten? Oder es wird ja auch sehr viel Energie benötigt, um KI zu nutzen. Die Rechenzentren schießen aus dem Boden, sage ich jetzt mal. Und hier geht es darum, einfach mal die Hintergründe für KI und für die Rahmenbedingungen aufzuzeigen und zu diskutieren.
Für wen ist denn diese eine Welttage gedacht? Sind das vor allen Dingen die Aktivistinnen und Aktivisten, die Betreiber der Fairhandelsläden, der Weltläden, der Zulieferer etc. etc.? Oder ist es eine offene Veranstaltung, wo jeder Mann und jede Frau kommen soll?
Alle sind herzlich willkommen. Es ist natürlich der Schwerpunkt von den Eine-Welt-Akteuren, die selbst auch aktiv sind in ihrer Freizeit oder im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements. Aber alle Interessierten sind herzlich willkommen. Wir haben auch eine ganze Reihe Schulen dort. Im Vorfeld der Bayerischen Eine-Welt-Tage findet noch ein bayernweites Fairtrade-School-Treffen, gleichzeitig auch ein bayernweites Fairtrade-Towns-Treffen statt. Also es kommen auch kommunale Vertreterinnen, Schulen, Schülerinnen ebenfalls. Und ansonsten alle Menschen guten Willens, die Interesse haben an eine Weltthemen.
Vielleicht muss man noch dazu sagen, die Fairhandelsläden, die stellen nicht nur ihre Produkte aus, sondern die verkaufen auch. Also man kann da auch einkaufen, oder?
Ja, im Großen und Ganzen ist es dazu gedacht, sage ich mal, die neuesten Produkte erstmal kennenzulernen, um, sage ich jetzt mal, zu schauen, was möchte ich denn in meinem eigenen Weltladen haben, was möchte ich dort in Zukunft bestellen und dann selber verkaufen. Aber in Einzelfällen ist das auch möglich, Produkte zu kaufen. Es ist jetzt nicht so, dass wir dort in Massen Kaffee und Tee verkaufen, aber die einen Schmuckverkäufer zum Beispiel oder im Bereich Textilien ist das durchaus möglich, genau.
Warum ist es heutzutage wichtig, für den fairen Handel zu werben, für eine Weltthemen zu werben, für eine gerechte Globalisierung, für einen gerechten Welthandel?
Wenn wir uns die aktuelle Weltlage anschauen, wenn wir die Tageszeitung aufblättern oder die Nachrichten sehen, dann führt das nicht gerade zu Ermutigung. Nichtsdestotrotz sind die Akteure der Eine-Welt-Arbeit in Bayern weiterhin unermüdlich und kümmern sich um ganz gelebte Solidarität vor Ort. Was heißt das heute? Der faire Handel ist ein Teil davon, die Partnerschaftsarbeit, also das sind die Projekte, mit den Akteuren in Ländern des globalen Südens. Hier geht es einfach darum, wir weiten den Blick über unseren eigenen Kirchturm. Wir haben das Gefühl, dass wir mit Menschen in anderen Teilen dieser Welt die gleichen Ziele haben, aber auch, dass die Lebensbedingungen, die wir haben, oder die Lebensbedingungen, die wir gestalten, dass die auch Menschen in anderen Ländern dieser Welt berühren. Ich nenne mal hier das Thema Klimagerechtigkeit zum Beispiel. Und dafür setzen sich diese Menschen ein. Und es ist wunderbar, das zu sehen, dass sie, wie gesagt, über den eigenen Kirchturm hinausschauen und ganz praktisch für das Zusammenleben der Menschen in einer globalen Welt sich einsetzen. Das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel jungen Menschen helfen müssen, in dieser globalisierten Welt zurechtzukommen. Wenn man will, kann man das jetzt auch als Kompetenz benennen. Angeblich sucht die Wirtschaft ja auch Menschen, die in der globalisierten Welt zurechtkommen. Also insofern leisten wir noch mit dieser Arbeit sogar einen Beitrag für den Arbeitsmarkt, wenn man so möchte.
Jetzt sind ja eine ganze Menge Politikerinnen und Politiker da, auch ein Vertreter der bayerischen Staatsregierung ist da. Wie aufgeschlossen ist denn die Staatsregierung gegenüber Themen fairer Handel, sozialverträgliche und ökologische Beschaffung? Da gäbe es ja eine ganze Menge Möglichkeiten, dass die bayerische Staatsregierung ganz aktiv in diesen Bereichen tätig werden könnte. Wie schaut es da aus?
Also zunächst einmal ist Bayern im Bundesvergleich, was die Haushaltszahlen angeht, im Eine-Welt-Bereich wirklich spitze. Der Haushalt für Eine-Welt-Projekte ist es wirklich bundesweit, kann sich sehen lassen. Gleichzeitig geht es natürlich auch um Inhalte. Und wir pflegen seit vielen Jahren eine sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Staatsregierung. Die Staatsregierung ist auch Hauptfinanzier der Bayerischen Eine-Welt-Tage zum Beispiel. Es sind immer wieder Eine-Welt-Themen, auch im Bayerischen Landtag, die dort diskutiert werden. Auch der entwicklungspolitische Bericht der Bayerischen Staatsregierung wird jährlich im Bayerischen Landtag präsentiert. Zuletzt auch von Bayerns Staatsminister Erik Weiswenger. Und hier sind auch die Fraktionen, sag ich mal, die verlassen so ein bisschen dieses übliche Klein-Klein. Bei Eine-Welt-Themen im Landtag haben wir erfreulicherweise ein Miteinander der Fraktionen. Es sind aber auch andere Themen, die, sag ich mal, als Baustelle bleiben. Das wurde gerade angesprochen, der faire Handel. Da ist sicherlich noch Luft nach oben, dass wir in den bayerischen Behörden sowohl klassischen fairen Handel unterstützen, also beispielsweise im Bereich der Ernährung. Da haben wir ja relativ viel oder hohe Ziele im Bereich Bio und regionaler Verpflegung. Da ist sicherlich noch ausbaufähig, den fairen Handel mit reinzunehmen. Und Bananen und Kaffee wachsen nun mal nicht in Bayern. Das heißt, hier könnte man relativ einfach faire Aspekte aufnehmen. Ansonsten aber auch im Bereich der nachhaltigen Beschaffung ist sicherlich noch Luft nach oben. Wir erleben im Moment diese Entbürokratisierung, die wird manchmal falsch verstanden im Sinne, dass wir alles abschaffen und nicht mehr nachdenken über soziale und ökologische Kriterien. Gleichzeitig glauben wir aber, dass die Beachtung von sozialen und ökologischen Kriterien langfristig sogar für uns günstiger ist, auch wirtschaftlich günstiger. Das vermitteln wir weiterhin im Dialog. Ansonsten sind wir sehr dankbar auch für die Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung für die Partnerschaftsprojekte von bürgerschaftlichen Gruppen. Auch jetzt am Freitag, dem 3.7., werden 5 Projekte von der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet, die Projekte mit Partnern in Ländern, in afrikanischen Ländern haben. Und diese Auszeichnung, dieses Projekt Entwicklung in Partnerschaft machen wir bereits seit vielen Jahren zusammen. Und es wird sehr wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder einen Startschuss geben für eine neue Runde, die dann in 2027 ausgewertet wird.
Aber bei der fairen Beschaffung oder bei der sozial- und ökologisch verträglichen Beschaffung, da ist noch Luft nach oben, oder?
Hatte ich ja gerade schon darauf hingewiesen, dass wir durchaus in verschiedenen Bereichen mit Behörden und anderen staatlichen Institutionen in Kontakt sind und uns darum bemühen, die nachhaltige Beschaffung auszubauen. Das sind einmal die klassischen Behörden, aber es gibt ja auch, zum Beispiel gibt es ja doch eine ganze Reihe von Unternehmen, an denen der Freistaat Bayern beteiligt ist. Auch hier sind wir der Meinung, dass das Thema nachhaltige Beschaffung, die Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien im Einkauf eine größere Rolle als bisher spielen kann. Da sind wir in Kontakten. Aber auch, ich sag mal, es gibt ja auch solche Geschichten wie zum Beispiel Unikliniken. Das sind ja auch öffentliche Einrichtungen. Auch hier versuchen wir stärker in den Dialog zu kommen. Und gleichzeitig sehen wir auch zum Beispiel den Kulturbereich. Ob wir nun Nationaltheater haben, verschiedene Theater, Symphoniker oder was auch immer. Der staatliche Kulturbereich ist doch relativ groß und da entwickelt sich gerade einiges. Und da freuen wir uns, dass wir da im Dialog sind. Mit allen Menschen guten Willens, da gibt es einige Engagierte. Wir wünschen uns da noch ein bisschen mehr Unterstützung seitens der Bayerischen Staatsregierung, sind aber auf einem guten Weg.
Das heißt, ich frage dich nächstes Jahr einfach, ob es jetzt schon konkrete Umsetzungen gibt und in vielen Kantinen zum Beispiel oder in Kultureinrichtungen etc. Fairhandelsprodukte angeboten werden.
Ja, da schauen wir mal, ob wir nächstes Jahr ein paar gute Beispiele haben. Aber natürlich ist das schwierig. Da kommen die NGOs und sagen, das muss doch ganz einfach sein. Wir merken aber, wenn ein bayerisches Ministerium zum Beispiel eine Kantine ausschreibt, dann ist es jetzt nicht gerade so, dass die Pächter Schlange stehen, sondern die haben durchaus Schwierigkeiten, noch Pächter zu finden. Und dann kommen wir und sagen, ja, ihr müsst auch faire Produkte anbieten. Wir halten es weiter für möglich und diese Forderung nicht für aus der Welt gegriffen. Auch der Bayerische Landtag zum Beispiel hat seit über 30 Jahren einen Beschluss, dass im Bayerischen Landtag fair gehandelter Kaffee und fair gehandelter Tee serviert wird. Zurzeit klappt das auch ganz gut. Das war nicht immer so, aber insofern sind wir da mit dem Bayerischen Landtag einer Meinung und glauben, dass auch weitere Behörden in Bayern diesem guten Beispiel des Bayerischen Landtags noch folgen können.
Jetzt haben wir noch gar nicht über deine Organisation gesprochen, die Eine Welt-Tage in Augsburg veranstaltet. Das ist das Eine Welt-Netzwerk Bayern. Sag doch dazu auch noch ein paar Worte und sag doch gleich noch ein paar zu Worte, warum denn eigentlich jedes Jahr in Augsburg?
Das Eine Welt-Netzwerk Bayern ist der bayerische Dachverband von all diesen Akteuren, die im Bereich Eine Welt aktiv sind. Also zum Beispiel viele Weltläden, viele Partnerschaftsgruppen, aber auch Nord-Süd-Foren, wie zum Beispiel in München, in Aschaffenburg, in Würzburg, Fürstenfeldbruck oder Nürnberg, wo auch immer. Die haben sich vor 27 Jahren zusammengetan, haben gesagt, es ist doch hilfreich, wenn nicht jeder das Rad neu erfinden muss, sondern wir tun uns zusammen, tauschen uns aus und auch beim Dialog mit dem Freistaat Bayern kann es hilfreich sein, wenn man sich zusammenschließt. Also wir sind letztlich ein Dachverband als e.V. gegründet. Unsere Väter und Mütter haben uns damals in Augsburg gegründet. Dort ist unser Hauptsitz. Wir haben auch ein kleines Büro in München. Und mit der Stadt Augsburg haben wir seit vielen Jahren zusammengearbeitet und sind auch sehr dankbar, dass wir jeweils in den Kongress am Park können, auch zu bevorzugten Bedingungen. Und es ist einfach eine ideale Location, auch in Fußweite vom Hauptbahnhof. Das heißt, wir können nachhaltig anreisen. Und insofern ist Augsburg für uns, für die Bayerischen Eine-Welt-Tage, das Zentrum der Eine-Welt-Arbeit in Bayern, zumindest bei den Bayerischen Eine-Welt-Tagen einmal im Jahr.
Sagen wir noch mal ganz kurz die Fakten. 3. und 4. Juli in Augsburg. Wann geht es am Freitag los? Wann hört es auf? Wann am Samstag?
Am Freitag, dem 3. Juli, ist die Eröffnung mit den Politikerinnen um 13.30 Uhr im Kongress am Park. Es geht bis 18 Uhr. Wir schließen dann um 18 Uhr mit einer fairen Weinprobe ab. Und am Samstag geht es wieder von 10 bis 16 Uhr. Und gleichzeitig findet aber noch, wie ich eben schon andeutete, am Freitag vor der Eröffnung finden noch die bayernweiten Fairtrade Towns und Fairtrade Schools Treffen statt um 10.30 Uhr und um 11 Uhr.
Das war Alexander Fonari vom Eine Welt-Netzwerk Bayern. Lora München wird in Augsburg vor Ort sein und darüber berichten.
Steigerungsformen des Luxus.
Eigenes Auto.
Eigene Villa.
Eigene Meinung. Kurt Tucholsky.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Ihr habt Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und hört die Sendung von München soll kein Schaden ausgehen. Wir kommen zur Städtepartnerschaft München-Harare, die inzwischen seit 30 Jahren besteht. Sie wird in beiden Städten getragen von einer aktiven Zivilgesellschaft und der jeweiligen Stadtverwaltung. Das bedeutet, es gibt zu verschiedenen Themen einen fachlichen Austausch zwischen den Verwaltungen. So widmet sich zum Beispiel die 2017 ins Leben gerufene Klimapartnerschaft dem Kampf gegen den Klimawandel durch eine nachhaltige Stadt- und Verkehrsplanung. Nicht immer gut aber verlief die politische Zusammenarbeit. Verantwortlich dafür war das repressive Regime des Präsidenten von Simbabwe, Robert Mugabe, der zwar 2017 gestorben ist, politisch viel verbessert, hat sich dadurch aber kaum etwas. Mehr dazu hören wir noch im Verlauf der Sendung. Zivilgesellschaft wird die Partnerschaft getragen, einmal von dem Verein München für Harare e.V. Er unterstützt durch Spendensammlungen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie dem Arbeitskreis Harare München Partnerschaft HAMUPA im Nord-Süd-Forum. Der Arbeitskreis pflegt den Kontakt zwischen den BürgerInnen beider Städte, auch dazu später mehr. Am 19. Juni wurde das 30-jährige Jubiläum im Eine-Welt-Haus feierlich begangen und wir waren dabei. Es gab einige Reden, Live-Musik von Pamuk Sinda, DJ-Musik und Speis und Trank. Veranstalter war München für Harare in Kooperation mit dem Arbeitskreis HAMUPA des Nord-Süd-Forums. Aktiv bei HAMUPA ist Renate Hechenberger, aber nicht nur das. Als ehemalige Leiterin der Stelle für internationale Angelegenheiten der Stadt München hatte sie die Städtepartnerschaft jahrelang betreut. Und darüber habe ich mit ihr auf dem Fest gesprochen.
Wir sitzen jetzt ganz gemütlich in zwei Liegestühlen vor dem Eine-Welt-Haus. Drin ist gerade die Essensausgabe bei der Feier 30 Jahre Städtepartnerschaft München-Harare. Neben mir im Liegestuhl sitzt Renate Hechenberger, die von Anfang an dabei war, seit der Gründung der Städtepartnerschaft. Vielleicht magst du dich zunächst einmal ganz kurz vorstellen.
Ja klar, also wie gesagt, ich bin Renate Hechenberger. Ich habe fast 45 Jahre lang für die Stadt München gearbeitet, bin jetzt seit 4 Jahren pensioniert und habe also eigentlich von Anfang an auch mit der Städtepartnerschaft zu tun gehabt. Ich war 1995, also in dem Jahr, bevor die Städtepartnerschaft offiziell gegründet worden ist, dann als persönliche Mitarbeiterin im Büro vom Bürgermeister Herr Monatseder tätig und habe von dort die Städtepartnerschaft betreut und habe später dann die Stelle für internationale Angelegenheiten geleitet, die dann für kommunale Entwicklungszusammenarbeit insgesamt und damit auch wieder für die Kooperationen im Rahmen München-Harare zuständig waren. Und daneben bin ich eigentlich so von Anfang an schon als ehrenamtliches Mitglied bei der Arbeitsgruppe HAMUPA, Harare München Partnerschaft, zugange, die im Nord-Süd-Forum angesiedelt ist und das mache ich auch bis heute.
Was hast du denn für Erinnerungen an 1996, 1995? Wie hat das alles angefangen? Warum gab es da einen speziellen Auslöser, dass es zu dieser Städtepartnerschaft kam?
War eine spannende Zeit, ja. Also die Entscheidung, dass die Städtepartnerschaft mit Harare kommt, die ist schon gefallen gewesen, als ich die Stelle angetreten habe. Aber es war schon so, dass man im Prinzip als Kommune kommunal sich in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren wollte. Und damals hieß es, das darf man nur, wenn man eine Städtepartnerschaft hat, sonst darf man kein kommunales Geld einsetzen für ausländische Aktivitäten. Und drum war dann der Wunsch, ja, wir wollen eine Städtepartnerschaft und dann können wir unsere globale Verantwortung sozusagen auch gerecht werden. Und dann hat man sich umgeschaut, welche Städte überhaupt in Frage kommen. Es war so die Vorstellung, dass es eine Stadt sein soll, die so ein bisschen vergleichbar ist mit München von der Größe her, die jetzt auch nicht so eine ganz, sagen, arme Stadt ist, wo gar kein Austausch möglich ist, sondern man wollte eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und dann war auch noch die Vorstellung, man schaut, wo es vielleicht in der Zivilgesellschaft oder in anderen Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten, schon Bezüge gibt, sodass man nicht komplett bei Null anfangen müssen. Und das irgendwie hat dann zu Harare geführt. Es war dann, Misere war dann so ein bisschen mit einer ausschlaggebende Stelle, die in München ja ein Büro hat und die auch in Harare das Büro für südliche Afrika hatte. Und die dann auch gesagt haben, ja, wir begleiten euch. Wir als Kommune hatten wir eigentlich keine Ahnung, wie man so eine Partnerschaft überhaupt aufzieht mit einem afrikanischen Land. Und die Situation in Simbabwe, die damals ja noch sehr hoffnungsvoll war, das waren also Punkte, die uns dann dazu bewogen haben, dass man Harare auswählt. Und wir waren dann im 95 das erste Mal dort, bevor die offiziell begründet worden ist, und haben mit ein paar Kollegen aus der Stadtverwaltung, aus verschiedenen Bereichen, zu den Themen, wo wir uns vorgestellt haben, dass man Kooperation machen könnte. Abfallbereich war das, der Gesundheitsbereich, Bereich Arbeitsmarkt, Arbeitskräftebeschaffung und sowas. Und sind dann also dorthin gefahren und haben uns mit der Stadtverwaltung und mit Misere natürlich und mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen getroffen und haben ausgelotet, was denn so Themenbereiche für die Partnerschaft sein könnten.
Das hat sich ja dann im Verlauf der Jahre, in den Anfangsjahren, dann zunehmend verschlechtert, weil die Verhältnisse in Simbabwe immer autokratischer geworden sind. Viele kennen vielleicht den Namen noch, Robert Mugabe war der Präsident und herrschte immer autokratischer und unterdrückte die Opposition. Und hat sich das dann auch verändert, die Zusammenarbeit, die Städtepartnerschaft?
Ja, das hat natürlich Auswirkungen gehabt auf die Städtepartnerschaft. Es war auch so, dass das Durchregieren von Mugabe auch auf die Kommunalverwaltung auch zu spüren war. Es wurden dann zum Beispiel Bürgermeister und Stadtrat entlassen und es gab keine Nachwahlen für Jahre. Das war dann der Grund, warum dann wir in München oder auch mit einem Beschluss des Stadtrats damals gesagt haben, wir wollen die formellen Beziehungen jetzt erstmal nicht fortführen. Es war aber auch klar, dass man die Städtepartnerschaft nicht ganz aufkündigen wollte, sondern dass man auf anderen Ebenen weiterarbeiten wollte. Es gab mehrfach solche Eiszeiten, die dann immer dadurch begründet waren, dass also entweder es Übergriffe von der Regierung auf die Stadtverwaltung war und dann Regierungskommissionen die Stadtverwaltung geleitet haben, mit denen wir nicht zusammenarbeiten wollen, oder auch die Menschenrechtsverletzungen, die du gerade schon angesprochen hast, also die von Mugabe und seiner Partei ausgingen. Die Farmbesetzungen waren damals ein großes Thema. Also das waren alles Sachen, wo wir gesagt haben, da wollen wir jetzt mit Leuten, die damit zu tun haben, wollen wir eigentlich nicht arbeiten. Und wir haben aber dann auch von der Verwaltungsseite her gesagt, stattdessen muss dann die zivilgesellschaftliche Ebene stärker eingebunden werden. Und es gab dann auch eine Unterstützung von der Stadtverwaltung an die Arbeitsgruppen, zum Beispiel personelle Unterstützung oder auch der München für Harare e.V. wurde damals gegründet, der Spenden für soziale Projekte in Harare gesammelt hat und der zwar kein Geld von der Stadt München bekommen hat, aber eine logistische Unterstützung, zum Beispiel die Geschäftsstelle ist in der Stadtverwaltung lange betrieben worden.
Okay. In den 2010er Jahren ist dann die Macht von Robert Mugabe gebröckelt. Es gab dann wieder Ansätze, so habe ich das jedenfalls nachgelesen, für mehr Öffnung und für mehr Möglichkeiten, mit Harare, auch mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten. Aber es war immer so ein Hin und Her, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. 2017 ist dann Mugabe gestorben. Das hieß jetzt aber nicht, dass jetzt demokratische Verhältnisse ausgebrochen sind. Es war immer noch schwierig. Wie war denn da die Zeit damals?
Also für uns war eigentlich fast relevanter, dass sich dann doch eine Opposition gegründet hat in Simbabwe und die dann auch in Harare einen großen Teil des Stadtrats besetzt hat. Also es gab zeitweise von den 40 Stadträten in Harare nur einen, der Regierungspartei von Mugabe angehört hat. Alle anderen waren Oppositionspartei. Und das war damals eine Partei, die so ein bisschen mit der SPD vergleichbar ist, also durchaus demokratisch orientiert. Und als die in der Macht waren, haben wir gesagt, mit denen kann man auch wieder arbeiten und haben dann auch da einige Jahre lang relativ erfolgreich auch Kooperationsthemen aufgelegt oder Projekte aufgelegt. Und dann gab es wieder einen Schuss sozusagen vom Bug und der Bürgermeister wurde wieder abgesetzt, dann haben wir wieder aufgehört. Also es war so ein Hin und Her in die Richtung. Also aber immer dann, wenn sozusagen wieder die damalige Opposition an der Regierung war, dann haben wir gesagt, jetzt trauen wir uns wieder und haben auch versucht natürlich diese Politiker aktiv zu unterstützen. Das waren dann auch Stadträte oder auch Bürgermeister, die wenig Erfahrung hatten in der Politik und auch gerade in der Kommunalpolitik, weil das ja auch eine relativ neue Partei war. Das heißt, wir haben dann auch zum Beispiel einen Erfahrungsaustausch zwischen Stadträten gemacht, um zu vermitteln, was überhaupt so das Selbstverständnis von einem Stadtrat ist oder wie man zwischen Stadtrat und Verwaltung, wie da die Zusammenarbeit funktionieren kann. Also solche pragmatischen Dinge, um auch diese demokratischen Kräfte in Harare zu unterstützen. Das war eine ganz wichtige Phase eigentlich auch.
Vielleicht noch, wie ist es heute? Der Bürgermeister ist jetzt schon mehrere Jahre im Amt und er ist nicht von der Mugabe-ZANU-PF. Haben sich da jetzt die Verhältnisse wesentlich gebessert?
Also die politischen Verhältnisse in Simbabwe insgesamt haben sich, glaube ich, nicht verbessert. Mugabe ist weg, das hast du ja gesagt. Das ist sein Nachfolger, kommt aus seiner Partei, hat auch einen ganz, ganz schlechten Ruf als Schlechter im Prinzip. Ja. Also ist weit weg davon, demokratisch zu sein. Die Oppositionspartei gibt es in der Form, wie sie vor 10 Jahren noch existiert hat, nicht mehr. Die ist ziemlich zerschlagen worden oder hat sich aufgelöst. Es ist sehr viel schwerer zu durchschauen heute als vor einigen Jahren noch. Wo gut und böse ist, man kann es, glaube ich, auch gar nicht sagen. Es gibt auch in der Regierungspartei Reformbestrebte und es gibt auch in den oppositionellen Strömungen, die da sind, ganz viel Korruption und sowas. Also es ist eine schwierige Geschichte. Der Bürgermeister, der gerade da ist, also ich würde sagen, er ist vertrauenswürdig, aber es ist echt schwer zu durchschauen. Und ich kann jetzt nicht mehr für die Stadtverwaltung sprechen, sondern für die Zivilgesellschaft. Also wir arbeiten mit Bürgergruppen und privaten Leuten zusammen. In der Stadtverwaltung ist es, soweit ich verstanden habe, versucht man halt auf der Verwaltungsebene zu arbeiten, also und nicht auf der politischen Ebene zu arbeiten. Und da gibt es schon ganz tolle Programme, ich meine, gerade im Rahmen dieser Klimapartnerschaft, wo zum Thema nachhaltige Mobilität wirklich gut gearbeitet wird. Und die politische Situation ist aber nach wie vor eine, die heikel ist, würde ich mal sagen. Ja.
Vielleicht zum Schluss noch, wie läuft derzeit oder in den letzten Jahren die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit?
Wir sind gerade dabei, das wieder ein bisschen zu pushen, muss ich sagen. Also uns geht's wie ganz vielen, die so vor 20, 30 Jahren angefangen haben, sich zu engagieren. Wir haben so ein bisschen so ein Generationenwechselproblem, ja. Und haben in den letzten Jahren eigentlich wenig gemacht. Da hat auch Corona ein bisschen damit zu tun gehabt, dass man wirklich auch eine Zeit lang nicht hinreisen konnte. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass in Harare auch die Ansprechpartner zum Teil weggebrochen sind, weil die durch die anhaltende wirtschaftliche schwierige Situation einfach auch schauen müssen, wie sie ihr Essen bekommen und wie sie überleben können und nicht so viel Luft haben, um jetzt für so einen Austausch. Und wir sind aber jetzt gerade eigentlich seit einem Jahr oder sowas, versuchen wir mit viel Schwung auch jetzt da wieder frisches Blut reinzubringen und mehr zu machen. Jetzt ist diese 30 Jahre mit der Party heute so ein Thema. Wir werden jetzt auch im September, Anfang September, zu einer Bürgerbegegnungsreise mit Hamuba in Harare sein. Also das sind insgesamt 13 Leute, die da hinfahren und die sich einfach interessieren, die Städtepartnerschaft die Partnerstadt kennenzulernen. Und vielleicht ergeben sich daraus auch wieder neue Sachen. Also wir haben gerade so eine Aufschwungphase, würde ich sagen.
Ja. Ja, vielen Dank. Dann können wir ja vielleicht nach eurer Reise darüber berichten.
Gerne, ja, gerne.
Soweit Renate Hechenberger vom Arbeitskreis Harare München Partnerschaft Hamupa im Nord-Süd-Forum. Renate Hechenberger hatte mich auf dem Fest auf Locadia Shayamunda aus Harare aufmerksam gemacht, die ebenfalls von Anfang an bei Hamupa mitgemacht hat. Sie ist nicht nur wegen des Fests im Eine Welthaus nach Deutschland gekommen.
I am here visiting Germany and Brussels and today I'm here celebrating 30th anniversary of Harare Munich Twinship Program.
Okay. Renate Hechenberger hat mir gesagt, dass sie schon lange bei der Städtepartnerschaft Harare München aktiv sind. Was haben Sie denn gemacht?
I've been with Hamupa for a very long time. When I was working with Miserio, we started working with Hamupa. We received on several occasions, we received the former mayor of Munich coming to meet with his counterparts in Harare. And we had meetings with them. Part of the meetings were around the support that was coming from Munich to support with the water purification process, with trucks for waste management. We did quite a lot. And Hamupa is also supporting a number of projects in Harare. And I know all of the projects that are supported by Hamupa, and they've made a big change to the lives of people in Harare.
Das heißt, für Sie war die Arbeit von Hamupa sinnvoll. Es wurde einiges geleistet für die Menschen.
Yes, Hamupa's work is very important and it is very good. It has changed people's lives in Zimbabwe, in Harare.
Und Sie sind öfters schon in Deutschland bzw. in München gewesen und haben immer wieder die Zusammenarbeit gesucht und die Gespräche gesucht.
Yeah, from time to time I've been to Munich and also received people from Munich. Normally they come in groups bigger groups visiting the projects that they are supporting, but also looking at newer possibilities in Harare. So I've had the opportunity to conversate with so many people, different people from Munich coming to Harare. And I've also had opportunities to come here to Germany. For example, once I was here and there was a fundraising event as well, and I had the opportunity to even talk, address the people, talk a little bit about Harare, talk about the projects that HAMUPA is supporting in Harare. So yes, there have always been those opportunities.
Schauen wir doch auf das Heute in Harare. Wie ist denn die wirtschaftliche, die ökonomische Situation in Harare, die soziale, wie schaut es da gerade aus? Ich habe gehört, es gibt jetzt schon seit vielen Jahren einen Bürgermeister. Also ich habe mir das so ein bisschen angeschaut. Oft haben die Bürgermeister gewechselt, ganz schnell, jedes Jahr, alle zwei Jahre. Jetzt gibt es einen, der schon länger Bürgermeister ist. Hat sich die Situation gebessert, entspannt in Harare?
We would want a mayor to stay longer. At least for me, we would want a mayor to stay long. Why? Because then they can plan, they can come up with a strategy, a longer strategy, say 5 years or 10-year strategy, and the mayor will see through that strategy, you know, to see whether it is accomplished. But what is currently happening is they are not staying long. You know, they just stay for a short while and then they are replaced by another. It is a very difficult time for us in Zimbabwe because of the political situation. Decisions are made at the highest level. And also we realize that, you know, the city council doesn't have the autonomy to operate and do what they really feel like doing because they are attached to the Ministry of Local Government. So whatever decisions they make, the young mayor, Jacob, has to ask for money while there is a budget, but he has to go to the minister, to the relevant ministry to ask for money, say to purify water, to repair roads, to repair benches in the park. You know, that is very difficult.
Das heißt, die Stadt und der Bürgermeister ist abhängig von der Regierung in Zimbabwe.
Ja, yeah, genau.
Okay. Wie schaut es aus mit den Menschenrechten in Zimbabwe? Werden die beachtet, eingehalten oder ist es immer noch ein Regime an der Regierung, was Menschen unterdrückt, Menschen verfolgt, verletzt? Finden Demonstrationen statt? Dürfen Demonstrationen stattfinden?
No, we don't see people demonstrating, protesting in Zimbabwe or in Harare because we have very repressive laws that do not allow us to do so. So if five people gather, they have to get a clearance from the police. Already that is restrictive enough. So we have these laws that we put in place. We have IPA, we have quite a number of laws that we put in place, and these do not allow freedom of expression, they do not allow freedom of association. Therefore, people, you don't see people protesting or demonstrating in Harare, you never see that happening.
Die Menschenrechte werden nach wie vor verletzt, also die Demokratie ist nicht gegeben. Gibt es auch positive Nachrichten? Hören wir auf mit einer positiven Nachricht.
The positive thing that I can talk about is Zimbabweans are quite resilient. Despite all the troubles and the struggles that we are going through, Zimbabweans are very resilient people. They soldier on, they continue to work, they make our city beautiful, they are happy people. You see them, they are smiling, they welcome visitors with happy smiles, with open arms, and we give them what we have. Because we are naturally happy people. That is so positive. And you still see in the midst of all the challenges that we have that Harare is growing. So people are building houses, they are building big buildings. So that's on the positive side. There is some development going on.
Ein schöner Schluss. Da wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Danke schön.
Das war Lokadia Scheier-Munda aus Harare und ebenfalls aktiv im Arbeitskreis Harare-München-Partnerschaft HAMUPA.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung.
Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
In welchen Bereichen die Stadt München aktuell mit Harare kooperiert, das erfahren wir jetzt von Sandra Spöttl. Sie ist die Leiterin von Europa und Internationales im Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München.
Genau 30 Jahre tragen jetzt schon die Verbindungen zwischen München und Harare. Und aus Stadtverwaltungssicht konnten wir diese nochmal vertiefen, indem wir seit 2017 eine Klimapartnerschaft mit Harare eingegangen sind, was den Vorteil hat, dass wir über den Bund auch immer wieder Förderungen kriegen können, dass die Verwaltung aus Harare zu uns reisen kann oder auch wir mal wieder dorthin reisen können, einfach um gegenseitig sich zu helfen, auch miteinander stärker zusammenzuarbeiten. In dem Sinne haben wir auch dieses Jahr im Jubiläumsjahr wieder ein großes Projekt mit einer hohen Förderung vom Bund gekriegt. Das läuft jetzt für 3 Jahre und hier helfen wir, ein Geoinformationssystem für die Stadtplanung in Harare zu installieren.
Vielleicht ganz kurz, was ist ein Geoinformationssystem, dass es die HörerInnen wissen?
Im Prinzip geht es darum, dass ich digitalisiere meine Stadtplanung, meine Stadtkarten. So in München zum Beispiel kann ich in jeder Straße sehen, welche Anschlüsse gibt es da. Gibt es dort Schulen oder andere Lebensbereiche? Und das zum Beispiel fehlt tatsächlich noch in großen Teilen in Harare.
Ich habe Sie unterbrochen, es gibt noch andere Bereiche, wo die Stadt mit Harare zusammenarbeitet.
Es gibt auch den kulturellen Bereich. Also heute sind wir auch hier, um eine Welthaus umzug feiern. Unser Motto ist ja für Kultur, Klima und eine gemeinsame Zukunft. Wir werden dieses Wochenende am Zamanan-Festival auch am Sonntag einen Jubiläumssong präsentieren. Ganz toll, Jamaram mit der Künstlerin Tyrone Gitarre präsentieren den Jubiläumssong Same Sun um 18.30 Uhr am Sonntag auf dem Zamanan-Festival. Also eins unserer großen Highlights. Und natürlich heute die schöne Geburtstagsfeier hier im Eine Welthaus.
Soweit Sandra Spöttl, sie ist die Leiterin von Europa und Internationales im Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München. Der Name des Vereins München für Harare ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Robbie Frank ist im Vorstand des Vereins und mit ihm habe ich gesprochen.
Vor mir steht jetzt Robbie Frank. Wir sind immer noch auf dem Fest anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft München Harare. Du warst von Anfang an dabei, von Anfang an heißt seit 1996 hast du da mitgemacht und warst aktiver Teil dieser Städtepartnerschaft. 1998 wurde dann der Verein München für Harare gegründet, in dem du Vorstand warst. Wenn du da jetzt so zurückblickst auf 1996, auf 1998, wie war das damals?
Also 96, 98 waren natürlich, ich würde jetzt rückblickend sagen, auch die goldenen Zeiten. Nicht nur für die Städtepartnerschaft, sondern auch für Simbabwe. Es kam 2000 einfach so eine Opposition auf und die bisherige Partei des Staatsgründers 1980, Robert Mugabe, hatte Bedenken, ob sie die Wahlen wieder gewinnen wird oder verlieren wird. Und dann kam es zu einigen Aktivitäten, insbesondere die sogenannte Fast-Track-Land-Reform. Das heißt, man hat die noch verbliebenen weißen Farmer enteignet, hat in die Farmen meist relativ in der Landwirtschaft unerfahrene Menschen gesetzt, sodass der Output massiv zurückging. Simbabwe wurde sehr lange als die Kornkammer Afrikas oder südlichen Afrikas bezeichnet und nun mussten sogar Weizen und Mais importiert werden und es kam zu Hungerproblemen. Also das waren die Zeiten, wo es dann plötzlich anders ging. Dazu war noch sehr massiv immer auch die HIV-AIDS-Problematik im Land, was dazu geführt hat, dass man eben schauen musste, wie kann man das halbwegs in den Griff kriegen, was natürlich wieder mit Kosten verbunden war. Und das war dann so der Punkt, wo dann um 2000 rum die ganze lockere, leichte Stimmung in der Partnerschaft geändert hat.
Das heißt, Robert Mugabe wurde immer, oder sein Regime wurde immer repressiver, hat die Oppositionsparteien unterdrückt, hat Menschenrechte verletzt, Leute eingesperrt, getötet etc.
Ja, leider ist das so die Realität. Man hat natürlich hier auch zu Hilfe genommen von vielen anderen Ländern. Ja, Geheimdienstaktivitäten oder sonstige Dinge. Von Nordkorea bis Israel hat man Nachhilfe bekommen. Tja, und es war dann so, dass man gemerkt hat, man kann nicht nur eine Städtepartnerschaft, was ja zuerst so gesagt wurde, auf Augenhöhe machen, was sie nach wie vor ist oder sein soll, sondern man kann einfach doch mit dem Potenzial, was logischerweise Deutschland oder München hat, kann man wirtschaftlich nicht vollkommen blind nach Harare fahren. Und so hat man 1998 eben diesen Verein gegründet, der eben aber bewusst neben der Städtepartnerschaft ist, damit hier eben Hilfe und Partnerschaft nicht vermischt oder verwischt wird.
Wie hat denn das Engagement des Vereins ausgesehen? Was habt ihr gemacht? Welche Projekte habt ihr abgeschoben? Wie war denn die Kommunikation mit den Menschen in Harare?
Gut, es war so, das erste war sichtbar im Straßenbild, waren die Straßenkinder, die Straßenjungen, die eben auch zum Teil, weil es keine Eltern mehr gab, rumgehangen sind, rumgelungert sind. Und dort wurde das Projekt Sambuco-Haus, war vorher schon von Jesuiten im Land gegründet, wo man eben versucht, erstens den Jungen eine Heimat zu geben, einfach mal wieder ordentliches Essen zu kriegen, mal zu waschen und dann versuchen, ob man Familien wieder zusammenführen kann. Meist waren die ja nicht aus der Stadt Harare, sondern aus den ländlichen Gegenden. Also versuchen, ob man Onkel, Tanten findet, Extended Family, also erweiterte Familie, wo die dann wieder zurück können. Das war das erste Projekt. Das zweite, gleich relativ knapp danach, ist auch mit unser zweitältestes Glen Forest Development Center, ist am nördlichen Stadtrand von Harare in einer Gegend, wo noch Minenarbeiter sind und so weiter und wo praktisch keine große Unterstützung ist. Natürlich auch viele Arbeitslosigkeit und man versucht eben diese Kinder, die keine Schulbildung haben, zu einer Schulbildung, zu einem warmen Essen am Tag und so weiter zu unterstützen. Die Projekte, das erste war vorher schon ein bisschen bekannt, weil es auch unterstützt wurde durch die Aktion Brot statt Böller, die evangelische und katholische Jugend schon jahrzehntelang eigentlich macht. Und da war dieses Sambuco-Haus eines der Projekte, ein anderes noch in Tansania, glaube ich, was unterstützt wurde. Und der damalige Sozialreferent Frieda Graffe, der ist dann auf auch einer der Delegationsreisen, hat eben so ein bisschen die soziale Landschaft von Harare angeschaut und hat dann Glen Forest und zwei, drei andere Projekte noch als unterstützungswürdig eben empfunden und der Stadt empfohlen, dass die durch den Verein unterstützt werden.
Wie sind das dann weitergegangen? Sagen wir mal Anfang der 2010er Jahre, das habe ich jetzt auch so gehört, wurde die Situation besser, auch wenn sie nicht gut wurde, also politisch gesehen jetzt. Es gab demokratische Kräfte in Harare, es gab aber immer noch die große Macht von Robert Mugabe, der schließlich dann 2017 gestorben ist. Aber es hat sich ja jetzt im Staat an sich nichts geändert. Es ist noch immer seine Partei am Ruder. Aber es hat sich einiges geändert in Harare, auch wenn das durchwachsen ist. Ich sag's mal so, aber es ist jetzt nicht mehr dieser Unterdrückungsapparat, der da so agieren kann nach Lust und Laune, wie er will. Hat es auch Auswirkungen gehabt auf euer zivilgesellschaftliches Engagement dort?
Also auf das zivilgesellschaftliche Engagement, insbesondere von HAMOPA, Harare Munich Partnership, auf jeden Fall. Denn in den Jahren von 2003, 2004 bis 2013, 2014 war ein ganz starker Fokus auf Menschenrechtsarbeit. Wir haben zusammengearbeitet mit Amnesty International. Es hat die Münchner Erklärung gegeben von den beiden Amtskirchen zusammen mit der Stadtspitze, wo eben diese Menschenrechtsverletzungen angekreidet wurden. Man hat versucht, hier exponierte Leute, zum Beispiel auch einen der Bürgermeister, die abgesetzt wurden von Harare, eine Auszeit zu gewähren. Es wurden Menschenrechtsaktivisten eingeladen und viele haben einfach gesagt, es war schon wichtig, dass es nur diese E-Mail-Adresse gab von uns, wo man Probleme hinmelden konnte, dass sie wussten, wir sind nicht alleine, wir werden gehört. Das ist schon wahnsinnig wichtig. Das war dann eben gegen 2013, 2014 war das nicht mehr in dem Maße nötig, weil sich wirklich die Situation gebessert hat. Jetzt muss man natürlich überlegen, ist es wirklich besser geworden oder waren die Seilschaften schon so verwoben, war die Partei schon so sicher in allen Elementen der Regierung und auch darunter, dass sie wenig noch von einer Opposition befürchten müssten. Und es war natürlich auch so, dass der Morgan Tsvangirai, der Führer der Opposition, leider Gottes sehr überraschend, ich glaube 2013 oder 2014, verstorben ist und diese Partei dann ja, nicht mehr unbedingt handlungsfähig war. Das ist ja in vielen Ländern, sagen wir mal, Alleinherrscher haben das Problem, dass die Opposition einfach zu schwach ist, dass hier irgendetwas geschieht und der Regierungspartei schädlich werden konnte. Vielleicht noch ein Punkt dazu, was es auch in vielen Autokratien gibt, dass nicht nur politisch es einen Alleinherrscher gibt, sondern auch wirtschaftlich. Das heißt, die Partei und das Militär zusammen, die gehen sehr, sehr weit runter in viele Bereiche des täglichen Lebens, und zwar wirtschaftlich. Das ist schon auch ein Problem. Also ganze Nahverkehr, auch der Fernverkehr ist in der Hand der Partei und des Militärs. Nahrungsmittel, Düngemittelvertrieb ist in diesen Händen. Und somit ist es ganz schwer, auch für sagen wir, einfache Menschen auszusteigen oder Opposition zu wählen, weil sie dann ziemlich sicher ihren Job verlieren würden. Ja, also das ist so ein System, das sich in sich stabilisiert.
Und wenn wir jetzt genau aufs Jahr 2026, also auf heute schauen, da hat sich jetzt auch nichts daran geändert oder gibt es da Anzeichen einer Liberalisierung, einer Demokratisierung, weniger Korruption?
Nein, der jetzige Herrscher, die Nummer zwei unter Mugabe, also Mnangagwa, weiß, glaube ich, sehr wenig von der Städtepartnerschaft und wird jetzt nicht sagen, oh, weil die 30 Jahre feiern, muss ich mich schon zusammenreißen und ein bisschen liberaler sein. Nein, das Land ist einfach, ja, es läuft weiter, es ist eine gewisse Stagnation, auch seit Corona oder nach Corona, wo man wirtschaftlich einfach nicht signifikant auf die Beine kommt. Und ich habe ja gerade unsere langjährige Partnerin von Miseria Büro Harare ist bei mir eben beim Frühstück, habe ich lang mit ihr gesprochen. Sie sagt, politisch ist nicht unbedingt das Problem. Was eigentlich inzwischen am schlimmsten im Land ist, ist die Korruption. Ja? Dass in allen Bereichen wird gekauft, werden Entscheidungen getan, Abstimmungen im Parlament, die Stimmen werden gekauft, wenn man meint, irgendein Kandidat ist ein Wackelkandidat, dann gibt es halt Sachen, okay, 10.000, 20.000 US-Dollar, wenn du für Ja stimmst. Oder das ist halt so die Geschichte, was kritisch ist und was nicht gut ist. Ja.
Vielleicht zum Schluss noch, was macht derzeit der Verein München für Harare? Wo seid ihr aktiv?
Zwei Projekte habe ich schon genannt. Wir haben relativ neu, 2026, ein Projekt aufgenommen, und zwar für gehörlose Kinder. Für die gibt es eigentlich gar keine Regelversorgung in Simbabwe. Das ist also eine Schule, momentan noch relativ klein, 30, 40. Aber wahnsinnig wichtig, dass man hier eben Pädagogen hat, die auf diese Behinderung eingehen und sie unterstützen. Und dann haben wir noch, auch schon relativ lange, ein Projekt, wo sich um die HIV-AIDS-Geschichte kümmert. Hier also eigentlich gibt es ja inzwischen ganz gute medikamentöse Versorgung, die das unterstützen und in den Townships verteilen. Leider Gottes hat der Regierungswechsel in den USA zu einem ganz großen Problem geführt. Diese Mittel wurden größtenteils durch USAID finanziert. Und Trump oder wer auch immer hinter ihm hat entschieden, dass sechs afrikanische Länder vollkommen von der Unterstützung abgeschnitten werden, und leider gehört Simbabwe dazu. Also diese AIDS-Kranken haben ein massives Problem, diese doch recht teuren Medikamente noch in irgendeiner Form zu finanzieren. Und das letzte ist auch so ähnlich wie Glen Forest, ein Kinder- und Jugendprojekt, wo eben in einem ganz anderen Township versucht wird, diesen Kindern, die zwar theoretisch einen Rechtsanspruch auf Schule haben, ähnlich wie in Deutschland, aber der halt einfach nicht umgesetzt wird von der Kommune, dass sie denen wenigstens zwei-, dreimal in der Woche eine gewisse Beschulung ermöglichen, Alphabetisierung, Rechenbereiche und, was fast immer dazugehört, auch, dass es eine warme Mahlzeit am Tag gibt. Das ist mindestens genauso wichtig.
Noch Die allerletzte Frage. Was wünschst du dir für deinen Verein hier in München?
Ein Wunsch wäre, dass wir ein bisschen ein stabileres Spendenaufkommen haben. Das ist immer schwierig, auch für die Projekte, dass sie ja nie so genau wissen, wie hoch ist jetzt die Förderung. Also wenn wir ein stabiles Mitgliederportfolio hätten, dann wäre das schon eine ganz tolle Geschichte für die Projekte. Also das wäre so der Punkt. Und natürlich müssen es nicht nur immer reguläre Spenden sein. Jeder, der vor Weihnachten nicht weiß, was er tun soll oder seine Steuer ein bisschen drücken will, der darf gerne spenden. München für Harare e.V., wenn man eingibt, denke ich, bei Google wird man alles finden, wo man weiterkommt.
Soweit Robbie Frank, Vorstand des Vereins München für Harare. Zum Schluss unseres Beitrags über die Städtepartnerschaft München-Harare stellen wir ein Projekt der Hilfsorganisation LandsAid vor.
Neben mir steht Michaela Wiese, geschäftsführende Vorständin von LandsAid. LandsAid ist mir erst seit einem halben Jahr bekannt. Wir haben uns auf einer Messe getroffen im Dezember vergangenen Jahres. Vielleicht erzählst du den HörerInnen erstmal, was das für eine Organisation ist.
Also LandsAid ist eine humanitäre Hilfsorganisation, gegründet vor 20 Jahren im Jahr 2006. Also wir haben dieses Jahr unser Jubiläum gefeiert. Wir haben allerdings inzwischen nicht nur Projekte im Bereich humanitäre Hilfe, sondern auch Projekte, die eher in den Bereich Entwicklungszusammenarbeit fallen und sind grundsätzlich weltweit unterwegs, haben einige Fokusländer im Moment und dazu gehören unter anderem auch einige Länder in Afrika.
Und wir sind ja hier auf dem 30-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Harare in Zimbabwe und München. Und du hast mir vorhin gesagt, als wir uns getroffen haben, ihr habt auch einige Projekte in Zimbabwe. Willst du mir vielleicht eins rausgreifen und vorstellen?
Ist richtig, wir haben einige Projekte in Zimbabwe. Also wir sind seit einigen Jahren schon vor Ort unterwegs. Man muss dazu sagen, also wir setzen ja nicht selber um, wir arbeiten immer zusammen mit lokalen Partnerorganisationen. Eine von diesen Organisationen ist die Organisation Zuro vor Ort, mit der wir jetzt beispielsweise seit 2023 ein Projekt gemeinsam umsetzen, wo es darum geht, um auch die Menschen vor Ort eben zu unterstützen dabei, vor allem auch durch Bildung, Ausbildung, sich vorzubereiten an die geänderten Gegebenheiten durch das ganze Thema Klimaerwärmung, Klimawandel. Ja. Was machen wir da vor Ort? Es ist, wie gesagt, ganz viel Bildung. Also da geht es darum, mal zu erklären oder zu lernen, wie schauen so agroökologische Anbaumethoden aus vor Ort. Es sind aber auch ganz praktische Hands-on-Projekte wie Schulgärten, um auch SchülerInnen irgendwie da in dem Bereich halt zu schulen, was das Thema nachhaltige Landwirtschaft und Klimaresilienz bedeutet. Und wir haben insgesamt auch dann Schulungsmaßnahmen und Bildungsmaßnahmen für LandwirtInnen vor Ort, um sich darauf einzustellen.
Das war die geschäftsführende Vorständin von LandsAid, Michaela Wiese, auf der Jubiläumsfeier 30 Jahre Städtepartnerschaft München-Harare am 19. Juni im Eine Welthaus. Und damit sind wir am Ende unseres Beitrags und der Sendung angelangt. Weitere Informationen über die Städtepartnerschaft München-Harare findet ihr auf der Internetseite des Nord-Süd-Forums. Die nächste Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit ist am Dienstag, 28. Juli um 17 Uhr zu hören. Ein Schwerpunkt wird das Thema soziale Kreislaufwirtschaft sein. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht es jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.